Ja, zuerst für Sie gutes neues Jahr. Ich möchte in den nächsten zwei Stunden auf das Problem der Struktur und der Differenzierung des Organisationssystems eingehen. Die Absicht dabei ist, für die Organisationstheorie und Organisationssoziologie einen tragfähigen Analyserahmen bereitzustellen. Dieser Rahmen kann mitgliedschaftssoziologisch bearbeitet werden. Dabei gehen wir zunächst von den Problembezügen der Mitgliedschaftssoziologie auf den Ebenen Gesellschaft als Mitgliedschaftssystem, Organisation und Interaktion und die Differenzierung von Gesellschaft, Organisation und Interaktion aus. Die Differenzierung von Gesellschaft, Organisation und Interaktion ist selbst ein evolutionäres Ergebnis. Diese Differenzierung bildet dann den Bezugsrahmen unserer mitgliedschaftssoziologischen Analyse. Die Mitgliedschaft auf diesen drei Ebenen ist so zu fassen, dass auf der Ebene von Gesellschaft als Mitgliedschaftssystem die Mitgliedschaft durchlässig ist. Das heißt, Gesellschaft ist keine totale Institution. Also es ist kein Gefängnis oder eine geschlossene Anstalt. Wäre das so, würden soziale Systeme und gesellschaftliche Kommunikation schnell zusammenbrechen. Also totale Institutionen kann es nur in der Gesellschaft geben. Aber Gesellschaft kann keine totale Institution sein. Die Selbstselektion der Mitgliedschaft in den differenzierten sozialen Systemen ist dabei die elementare Selbstirritierung von Kommunikation bzw. der Teilnahme an Kommunikationssystemen. Wir hatten den basalen Vorgang so bestimmt, das ist vielleicht so eine etwas befremdende Formulierung, die Entscheidung über Mitgliedschaft schließt aus, indem sie auch einschließt. Diese Operation wird von jedem sozialen System vollzogen, wobei das Grundproblem dieser Operation die Restabilisierung in der Zeit ist. Wir werden auf das Zeitproblem beim Organisationssystem noch eingehen. In den letzten Jahren ist mir immer bewusster geworden, dass man die Zeitdimension bei der Analyse von Kommunikation und sozialen Systemen mehr in den Mittelpunkt zu stellen hat. Also gegenüber der Sozial- und der Sachdimension. Sozial- und Sachdimension sind auch durch die Zeitdimension bestimmt. Das heißt, alle Sozialsysteme haben sich in der Zeitdimension zu restabilisieren, Das heißt aber auch, Sie haben unterschiedliche Zeithorizonte Ihrer Mitglieder zu verarbeiten. Sie sind nicht Ihr ganzes Leben lang Student, sondern nur eine bestimmte Zeit. Also biologisch ist unsere Lebenszeit auch endlich. Unsere berufliche Tätigkeit ist endlich. Unsere körperlichen Fähigkeiten, geistig und körperlich, sind endlich. Also da haben Sie schon Zeitdimensionen, an denen Sie erkennen, ja, welche Relevanz die zeitliche Restabilisierung der Kommunikation im sozialen System hat. Das Problem dabei ist, dass diese unterschiedlichen Zeitdimensionen, Zeithorizonte nicht aufeinander abstimmen sind. Das heißt, soziale Systeme müssen oder haben den funktionalen Imperativ zu bewältigen, dass sie in Bezug auf die Differenzierung der Zeithorizonte sehr robust zu sein haben. Das heißt, sie nehmen auch die unterschiedlichen Zeithorizonte ihrer Mitglieder nur sehr bedingt Rücksicht. Ich denke, hier haben wir auch ein ganz zentrales Selektionsvorgang, den sich Soziologen oft eigentlich nicht so bewusst machen, aber den sie sich gut exemplifizieren können. Ja. Sie haben eine Studienordnung, ja, die ist zeitlich festgelegt. Sie haben einen Arbeitsvertrag, der ist zeitlich festgelegt. Ja. Auch unsere Partnerschaftsbeziehungen sind immer mehr umgestellt, nicht auf die Ewigkeit, sondern Partnerschaft auf Zeit. Ja. Was ja eigentlich auch nicht so eine unvernünftige Regelung oder Einstellung ist. Es wird zwar immer Sentimentales diesbezüglich kommuniziert und inszeniert, aber die Folgeprobleme sind ja auch in der Regel erheblich. Also an diesen einfachen Überlegungen erkennen Sie schon die Relevanz der Zeitdimension. Und das soziale Systeme, ja, ihre Mitglieder unter dieser Selektion erfassen. Daran erkennen Sie natürlich, dass damit auch starke Exklusionen einhergehen. Wer nicht in der Lage ist, bestimmte Abschnitte seiner Biografie unter diesen Gesichtspunkten zu organisieren, der tritt in die Schattenseite oder auch, ja, oder auf die Schattenseite der gesellschaftlichen Kommunikation. Also hier sehen Sie das ganz zentrale Problem von Mitgliedschaft, Zeit und Kommunikation. Wir trennen analytisch diese drei Dimensionen. Aber es spricht viel dafür, dass sie stark aneinander gekoppelt sind. Also Mitgliedschaft ist stark an Kommunikation gekoppelt, Mitgliedschaft und Kommunikation ist stark an die Zeitdimension gekoppelt. Und das steht uns weder individuell noch als Teilnehmer an einem Kommunikation zur Disposition. Der Witz der Sache ist nun, das ist eine alte Diskussion, auch in der Öffentlichkeit, die aber auch etwas einseitig geführt worden ist, weil sie bestimmte soziologische Gesichtspunkte nicht berücksichtigt hat. Sie können natürlich dann fragen, wie frei sind wir wirklich? Wenn man das also hört, muss man sagen, ja, wir sind ja nur ein Spielball irgendwelcher Systemzeiten. Und wenn wir das nicht auf die Reihe kriegen, werden wir gleich also, fallen wir gleich in das schwarze Loch, ja, und kommen nicht mehr zurück. Das ist natürlich, das mag wahr sein, aber es ist eine sehr einseitige Betrachtungsweise. Warum? Es gibt einen Soziologen in der Ahnengalerie der Soziologiegeschichte, das ist der Dürkheim, der dieses Problem bearbeitet hat und eine Antwort darauf gegeben hat. Parsons hat sich dem in seinem Spätwerk angeschlossen. Der Witz bei dieser Sache ist, dass Selbsteinschränkungen und Freiheitsoptionen sich nicht ausschließen. In dem Ausmaß, wie sie sich selbstdiszipliniert organisieren können, haben sie auch mehr Freiheits- und Handlungsoptionen, als wenn sie das nicht tun. Also insofern ist diese ganze Diskussion, ist unser Wille frei oder ist nicht frei, gibt es eine absolute Freiheit, ja, steht Freiheit und Notwendigkeit einander entgegen, ja, das sind alles sehr große Vereinseitigungen, die haben zu keinen neuen Einsichten geführt. Es ist dann nur eine Frage der Findigkeit und Intelligenz der Vertreter der einzelnen Seiten, ja, wie Sambo und Tricky ihre Argumente sind. Aber in der Substanz hat diese ganze Diskussion nicht weitergeführt, sondern Sie müssen beide Seiten sehen. Ja? Selbstdisziplinierung, Internalisierung und Freiheitsoption schließen sich nicht aus. Also, Autonomie des Willens und Selbstkontrolle schließt sich nicht aus. Autonomie des Willens, Selbstkontrolle und Bindung an andere Personen schließt sich nicht aus. Und das ist Dürkheims Einsicht in dieser Problemstellung. Piaget hat das kritisiert, aber ich denke, die Argumente von Piaget sind nicht so ganz überzeugend. Die Argumente, da scheinen zwar auf den ersten Blick plausibel, aber sie sind nicht ganz überzeugend. Das brauchen wir jetzt aber nicht zu vertiefen. Also das Problem ist dann, ja, wie fassen wir angemessen die Beziehung zwischen Freiheit und Zwang? Also Zwang, also Selbstkontrolle, schließt Handlungsoptionen nicht aus. Sie haben sich auch natürlich zu fragen, ja, was verstehen wir eigentlich unter Freiheit? Ich selbst würde auch Willensfreiheit akzeptieren. Das können wir aber erst einmal zusammen zur Seite legen und uns nur auf Handlungsfreiheit beschränken. Was verstehen wir unter Handlungsfreiheit? Ja, mehr oder weniger viel Optionen zu haben und mit diesen Optionen umzugehen. Und daran erkennen Sie schon, wenn Sie mit Optionen umgehen können, dass Sie auch immer selbstbestimmt, was ja auch voraussetzen, dass jemand selbstbestimmt handeln kann. Natürlich können die sozialen Spielräume für selbstbestimmtes, auch interessengeleitetes Handeln unterschiedlich groß sein. Das ist aber nochmal ein anderes Problem. Also unser Ausgang war Gesellschaft als Mitgliedschaftssystem, was sich durch die Mitgliedschaftsselektion, durch die Mitgliedschaftsentscheidung differenziert, aus der Umwelt differenziert, was eigene Restabilisierung evolutionär, und zwar unterschiedliche Restabilisierung ausbildet. Und können Sie fragen, warum brauchen wir überhaupt in der soziologischen Theorie einen Gesellschaftsbegriff? Es gibt verschiedene Gesellschaftsbegriffe in der Geschichte der Soziologie. Ich denke, der Luhmann hat in dem Punkt was Richtiges getroffen vom Prinzip her, dass er sagt, wir brauchen einen Einheitsbegriff, mit dem wir alle sozialen Ereignisse systematisieren. Und das hat der Begriff der Gesellschaft zu leisten. Damit wird natürlich auch Gesellschaft von Geselligkeit abgelöst. Also Kant fasst zum Beispiel Gesellschaft als, und auch dann in seiner Anthropologie, den Menschen als das gesellig-ungesellige Wesen. Gesellschaft als Geselligkeit. In den 50er oder 60er Jahren lief das Modell dann aus, wenn Sie durch Frankfurt gegangen sind und Sie lasen da eine Ankündigung einer Veranstaltung, dann stand Abendgesellschaft. Ja. Also über 50 Jahre nicht mehr, wenn Sie durch Frankfurt gehen. Aber was ist damit gemeint? Da haben Sie natürlich den Begriff der Geselligkeit. An dem Begriff der Geselligkeit ist so viel zutreffend. Was ist daran zutreffend? Nämlich, Geselligkeit schließt immer Beobachtung und Selbstbeobachtung der Teilnehmer ein. Ja, also wenn ich mich in Gesellschaft von anderen begebe, setze ich mich auch immer der Beobachtung anderer aus. Ich setze mich auch immer der Selbstbeobachtung in einem Sozialsystem aus. Dazu markiere ich mich, mache mich schön, schminke mich oder nicht, ja. Je nachdem. Auf Moden, Frühjahrs-, Sommers-, Herbstmoden sind ja auch Selbstbeobachtungsmedien. Sind einerseits Kommunikation von Statuspositionen, sie sind aber auch immer Selbstbeobachtung der gesellschaftlichen Kommunikation. Man macht in irgendeiner bestimmten Weise auf sich aufmerksam, indem man sich markiert. Über die Markierung natürlich ein bestimmtes Face kommuniziert. Also Image. Man hat den Begriff des Face bei Goffman mit Image übersetzt, ist nicht ganz falsch, nicht ganz glücklich, wenn man weiß, was damit gemeint ist, ist die Übersetzung kein Problem. Also, Image als Face, Gesicht, ja, wie stelle ich mich gegenüber anderen dar? Das hängt an von Kleidung, Ausdruck, Haltung, was auch immer. Ja. Das zum Begriff des Gesellschaftssystems als ein Mitgliedschaftssystem. Die Mitgliedschaftssoziologie unterscheidet die Differenzierung von Gesellschaft, Organisation, Interaktion als ein evolutionärer Vorgang. Die Differenzierung des Organisationssystems ist eine späte Errungenschaft in der sozialen Evolution. Vorläufer finden Sie in mittelalterlichen Kooperationen. Die Differenzierung von formalen Organisationen übernimmt in den Funktionssystemen eine bestimmte Funktion. Die modernen Funktionssysteme in der westlichen Modernisierung sind inklusionsoffen. Das heißt, es gibt in ihnen keine Abweisungsmotive. Inklusion heißt die Berücksichtigung von Personen. Also jeder kann jeden heiraten, zumindest prinzipiell. Ja. Jeder kann eine bestimmte Bildung erwerben. Jeder hat bestimmte Rechte. Das gilt unabhängig davon, dass die Bildungs-Lernchancen und die guten und schlechten Partien, was das Heiraten betrifft, natürlich schichtungsabhängig sind. Wenn Sie sich mit dem Verwandtschaftssystem der modernen Gesellschaft beschäftigen und der Frage, ja, wer heiratet wen, dann stellen Sie sehr schlecht fest, dass nicht schichtungsübergreifend geheiratet wird. Ein Hochschullehrer heiratet keine Kassiererin bei Aldi und mögt die noch so attraktiv sein. Das zur Erinnerung, was die Inklusion sozialstrukturell einschränkt, aber nicht negiert. Inklusionsoffenheit der Funktionssysteme, Wirtschaft, Recht, politisches System, Wissenschaftssystem. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Was ist die Funktion formaler Organisation in diesem Funktionssystem? Die Organisationssoziologie hat einen wesentlichen Anschub durch Heber bekommen in seiner Bürokratisierungstheorie, wobei man anmerken muss, dass die Verwaltungswissenschaft eine typisch deutsche Tradition ist und mit der Eigenart der Modernisierung in Deutschland zusammenhängt. Das braucht uns aber nicht weiter zu beschäftigen. Man hat sich Organisation dann also auch als Maschinen vorgestellt oder was auch immer. Das ist eine Idee, die nicht mehr innovierbar ist, sondern wir fassen Organisation, formale Organisation anders. Formale Organisationen sind dadurch ausgezeichnet, dass der Eintritt und Austritt formal schriftlich geregelt ist. Das gilt auch für das politische System. Sie haben einen Pass zum Beispiel als deutscher Staatsbürger oder als französischer Staatsbürger oder als türkische, iranische, was auch immer, Staatsbürger. Auch da erkennen Sie, die Mitgliedschaft ist formal geregelt. Oder Sie unterschreiben einen Vertrag im Wirtschaftssystem. Über die Anforderung der Mitgliedschaft in formalen Organisationen versorgen formale Organisationssysteme die Funktionssysteme mit Diskriminierungsfähigkeit. Das wird Ihnen sofort klar, wenn Sie zum Beispiel Ihre Aufmerksamkeit auf Arbeitsprofile im Wirtschaftssystem richten oder Beschäftigungsverhältnisse im Wirtschaftssystem richten. Anforderungen an Beschäftigung im Wirtschaftssystem. Denken Sie an Industrie- und Handelskammern und dergleichen mehr. Was erkennen Sie daran? Sie erkennen daran, dass die Teilnahme am Wirtschaftssystem in verschiedenen Positionen, vom Lehrling bis zum Vorstandsmitglied, formal geregelt ist. Und das gilt unabhängig der Vorteile von Interessenswahrnehmung oder überhaupt generell von Vorteilswahrnehmung. Natürlich, weil das Wirtschaftssystem auch über die soziale Schichtung mediatisiert ist, haben Sie natürlich auch Vorteilswahrnehmung von Gruppen und Personen. Sie haben Seilschaften, Netzwerke, was auch immer. Das ist jetzt in dem Fall nicht das Problem, sondern das Problem ist die Diskriminierungsfähigkeit, mit denen das Funktionssystem durch formale Organisationen versorgt wird. Und daran erkennen Sie natürlich, dass die Funktionssysteme damit mit einer Ultrastabilität versorgt werden. Also formale Organisationen versorgen die Funktionssysteme mit Robustheit. Das sind sozusagen die Bänder, an die sie immer rennen. Ja? Die mögen unsichtbar sein. Ja? Oder die gläsernen Bänder, an die sie immer rennen. Was ist die Leistung? Wir unterscheiden immer Funktion, Leistung. Die Leistung können Sie an der Funktion ablesen, nämlich formale Organisationen führen eine Interdependenzunterbrechung in das Funktionssystem ein. Das heißt, es werden Kommunikationsbarrieren etabliert. Das wird wiederum über die soziale Schichtung stabilisiert. Die soziale Schichtung ist ja nicht nur als Herrschaftsordnung oder als Ungleichheitsordnung zu analysieren. Als Herrschaftsordnung stimmt für funktionale Differenzierung sicherlich nicht, als Ungleichheitsordnung oder Ungleichheiten werden durch formale Schichtungen natürlich herbeigeführt und stabilisiert. Das ist aber nicht der entscheidende Punkt. Eine soziale Schichtung hat noch eine ganz andere Funktion, nämlich die der Kommunikationserleichterung, da soziale Schichten immer Prestigeordnungen sind. Die zum Beispiel bestimmte Kommunikationen und Interessensverfolgungen auch über soziale Orte hinweg ermöglichen. Können sich ganz simpel klar machen, als Hochschullehrer ist es für mich kein Problem, einen Kollegen in Hamburg oder Berlin anzumailen und dem ein bestimmtes Problem vorzutragen und zu fragen, ob er mir helfen kann. Ein Arbeiter bei Opel wird nicht so ohne weiteres ein Arbeiter bei VW anmailen und ihn irgendetwas fragen, es sei denn, er ist mit ihm verwandt. Also es ist immer eine Prestigekommunikation. Oder anders ausgedrückt, soziale Schichtung besteht in einer Verteilung von Prestige, die Kommunikation erleichtert. Macht sie nicht erfolgreich, aber sie erleichtert sie. Das zu dem Problem, der Interdependenzunterbrechung. Wir haben also Diskriminierungsfähigkeit, Interdependenzunterbrechung. Das ist deshalb ein funktionaler Imperativ, weil Funktionssysteme das nicht leisten können. Wenn Inklusionsoffenheit besteht, dann kann das Funktionssystem nicht selbst diskriminieren. Dann kann es nicht eine Interdependenzunterbrechung herbeiführen. Dabei ist die Struktur im Blick zu haben, die dahin geht, dass natürlich kein Funktionssystem, nicht das Wirtschaftssystem, nicht das politische System, nicht das Wissenschaftssystem seine Einheit durch Organisation herstellen kann. Das heißt, Organisationen können die Kommunikation in den Funktionssystemen nicht generell binden, sondern immer nur punktuell oder strukturell binden. Also ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, auch die Organisation von Funktionssystemen ist keine totale Institution. Die Kommunikation im Funktionssystem hat immer durchlässig zu sein. Das gilt auch dann, wenn sie Voraussetzungen hat. Ein weiterer Punkt ist, dass Organisationen nicht das Funktionssystem im System repräsentieren. Und das führt uns zu dem Problem der Selbstreferenz des Organisationssystems. Die Selbstreferenz des Organisationssystems, also die Reflexion, Selbstreferenz, Sie können dem hinzufügen, Selbstbeschreibung des Organisationssystems betrifft die Restabilisierung, Reproduktion des Organisationsgedächtnisses. Das ist ein zentraler Punkt in allen formalen Organisationen. Dieses Gedächtnis arbeitet wie auch das Individual- oder andere Systemgedächtnisse hoch selektiv. Es vergisst immer mehr, als es erinnert. Wenn Sie heute pensioniert werden, sind Sie morgen weg vom Fenster. Niemand kennt Sie mehr. Ja. Das Gedächtnis an Sie wird gelöscht. Die Nächsten rücken nach. Ja. Hängen die Bilder ab, hängen ihre eigenen Bilder auf. Neue Ästhetik am Institut. Das schließt es nicht aus, dass natürlich Organisationen auch auf Gedächtnisleistungen verwiesen sind. Also simples Beispiel, gehen Sie auf die Homepage-Eingangsseite der Goethe-Universität, dann sehen Sie unten so 3, 4 Kollegen, ja, bekannte Hochschullehrer der Goethe-Universität. Ja, ist eine Wiedererinnerung. Sie können damit zwar nichts anfangen, aber oder selten etwas anfangen, aber es ist unabhängig, wie der individuelle Zugang dazu ist, eine Gedächtnisleistung. Denken Sie an Feste. Denken Sie dann ja auch an die Selbstbeschreibung, an die Lehrschrift der Geschichte der Goethe-Universität. Das wird ja meistens dann so mit Geschichte frisiert. Ja. Die muss ja möglichst einfach sein. Sie kann auch umgeschrieben werden nach Interessen der Organisation oder gegenwärtigen Interessen der Organisation. Sie wird entsprechend geschminkt, geschönt. Ja. Daran erkennen Sie die Gedächtnisleistung. Die Gedächtnisleistung wird aber nicht nur so erbracht, sondern Sie finden das natürlich auch in Kommunikation. Also ältere Kollegen werden so ja, Sommerfest eingeladen oder es wird über ältere, ach kennst du noch den, ja, und dergleichen mehr, über ältere Kollegen gesprochen oder was auch immer, ja, es wird über Lehrprogramme der Vergangenheit gesprochen. Bei Organisation oder auch in was in Unternehmen, wenn es an sogenannter Organisationskultur oder Unternehmenskultur kommuniziert wird. Was da auffällt, ist, dass also nicht nur, dass dieses Gedächtnis selektiv ist, auch verharmlosend ist und kann auch natürlich Katastrophengeschichten erzählt werden, Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg oder was auch immer, ja. Sondern dieses Gedächtnis, ja, wenn Gedächtnis immer auch mit Vergessen einhergeht, verschwindet dann auch immer. Es wird immer nur situativ aktualisiert. Also es ist auch etwas, was Sie hoch instrumentalisieren können. Es betrifft auch die Interessenspolitik bestimmter Gruppen, Einflussgruppen in Organisationen. Also das geht bis zum Gedächtnis einer Organisation, gehört auch so Sachen wie das Logo oder überhaupt die Eingangsseite, ja, zu einem Unternehmen, einer Universität, eines Clubs. Das heißt, es wird, und die Anforderungen daran dürfen nicht zu hoch sein. Das heißt, die Anforderungen sind meistens auf der Ebene des kleinsten gemeinsamen Nenners, weil ja viele Zugang haben sollen. Das heißt, die Symbolisierung dieses Gedächtnisses hat sich selbst zu plausibilisieren. Das heißt, es hat immer auch Strukturen, kognitive Strukturen abzurufen, die bei den Adressaten vorhanden sind. Ja. Also die Legende, Geschichte der Universität, das ist eine Struktur, die ist potenziellen Adressaten auch vertraut. Also sie kennen Geschichte von sich selbst, ihrer Familie, Verwandtschaft, was auch immer, Freundeskreis und dergleichen. Das heißt, muss immer auf dem gleichen gemeinsamen Nenner angeschlossen werden, um die Anschlussrationalität zu gewährleisten. Und also die Symbolisierung zu plausibilisieren. Das darf nicht zu kompliziert sein. Das können Sie bei allen Homepages feststellen. Ganz gleich würde ich Sie nehmen. Ob es Privatpersonen sind oder ob es Organisationen sind. Sie sind selektiv natürlich auf den Adressatenkreis und Sie haben auf Adressatenkreis spezifische Plausibilisierung abzustellen. Sonst läuft es leer. Ja. Und das gilt jetzt unabhängig, das ist auch eine, eigentlich eine interessante Sache, das gilt unabhängig, wie viel oder nichtssagend es für die Adressaten ist. Für mögliche Adressaten kann das ja sein, wenn die das sehen, sagen, ja, das ist aber trivial oder so. Ja. Das spielt nicht so eine Rolle, sondern es muss immer ein breiterer Anschluss gewährleistet sein. Und erst dieser Anschluss erlaubt dann auch die Funktionsfähigkeit, die breite Streuung der Information, der technischen Information. Ja, so viel zur Einführung erst einmal. Formale Organisation. Ich werde das in der nächsten Stunde vertiefen. Luhmann hat in einem seinem Spätwerk seine Organisationssoziologie noch einmal neu bearbeitet. Organisationen und Entscheidungen. Und er ordnet die Kommunikation von Entscheidungen allen Strukturprozessen in formalen Organisationen vor. Und da haben wir uns natürlich zu fragen, was ist das für eine Entscheidung? Die Entscheidung, die Kommunikation von Entscheidungen, das sagt er eigentlich nicht so viel. Gut, er führt dann die Organisationssoziologie in verschiedenen Dimensionen in seinem Buch aus. Betrifft natürlich alle Dimensionen, sachlich, zeitlich und sozial. Die zentrale Selektion ist natürlich immer die Mitgliedschaftsselektion. Anforderungen an die Mitgliedschaft in einer formalen Organisation, die immer als Entscheidung zu reproduzieren ist. Das Zweite, das ist die Erreichbarkeit der Adressaten. Die Entscheidung hat ihren Adressaten zu finden. Das heißt, es hat einen Kommunikationskanal, vorzuliegen, auf dem die Entscheidung ihrer Adressaten erreicht. In der Sachdimension ist natürlich auch ein Seminar, eine Vorlesung, ein Meeting immer eine Kommunikation einer Entscheidung. Und hier haben Sie schon die Verbindung zur Zeitdimension. Nämlich alle Ereignisse einer Organisation finden zu einem bestimmten festgelegten Zeitpunkt statt, der keine große Variabilität erlaubt. Also hier haben Sie eine erste Verbindung zwischen der Mitgliedschaftsentscheidungsselektion, der Sachdimension. Das Organisationshandeln, das Lernen an der Universität, die Lehre, die Verwaltung findet an bestimmten Orten, sozialen Orten und zu bestimmten Zeiten statt. Und das sehen Sie schon an dem eine ganz einfache Überlegung. Erkennen Sie natürlich schon, dass die Differenzierung der Zeitdimension und der Zeitkoordination formalen Organisationen nur sehr einschränkend gewährleistet werden kann. Wir können nicht variieren, Vorlesung Montag 14 bis 16 Uhr, eine andere Woche an einem anderen Tag, an einem anderen, eine Woche später an einem anderen Tag, wenn wir das hoch variieren, nach 3 Wochen ist die Veranstaltung zusammengebrochen. Ja. Also die Zeitdimension hat starr etabliert zu sein. Weil die Kommunikation in formalen Organisationen als Entscheidungskommunikation sowohl die Sach-, die Sozial- und die Zeitdimension selbst betrifft. Das heißt, die Zeitdimensionen müssen selbst aufeinander abgestimmt. Das geht immer nur selektiv. Und da erkennen Sie noch etwas, damit komme ich dann zum Ende. Wenn wir das thematisieren nächste Stunde, ich möchte ja noch diese Kultursache deswegen skizzenhaft abhandeln. Diese Vorgänge sind von den Organisationsmitgliedern motivationslos zu akzeptieren. Wenn eine Sitzung angeordnet ist, Montag von 16 bis 17 Uhr, dann wird nach meinen privaten Motiven nicht gefragt. Das heißt, die Sachdimension greift immer selektiv, hochselektiv in die Sozialdimension an, die den einzelnen Mitgliedern einer formalen Organisation nicht zur Disposition steht. Gut, damit kann man es sich dann schwer machen, ja, man kann es sich leicht machen, ja. Meine Empfehlung wäre da eher, es sich leicht damit zu machen, ja. Sie müssen es zwar nicht als Gottesgeschehen betrachten, aber subjektiv enttraumatisieren, sonst laufen Sie ja überall auf und haben überall Schwierigkeiten. Aber ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, restriktiver Zugriff auf die Motivation der Mitglieder. Weil in der Sache und in der Zeitdimension auch große Strecken, auch trotz Mitbestimmung, natürlich auch in der Sozialdimension, die Reproduktionen der Kommunikation in formalen Organisationen, die immer Kommunikation von Entscheidungen sind und sich immer nur über die Kommunikation von Entscheidungen, Restabilisierung der Mitglieder nicht zur Disposition steht, beziehungsweise nur punktuell zur Disposition steht oder in einem Rahmen zur Disposition steht. Ja, in diesem Sinne steuern wir das neue Jahr an, Fluss des Semesters. Und was wichtig ist, alle Irritierungen möglichst positiv auf sich wirken lassen. Und ja, dann marschieren Sie mutig in das neue Jahr. In diesem Sinne, nehmen Sie das neue Jahr an. Bis nächste Woche.